Hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Sendung unserer neuen Podcast-Reihe.
Ein Pott Grünes.
Ein Podcast der Pankower Bündnisgrünen.
Am Mikrofon sind heute wieder unser Neumitglied und Podcast-Profi Holger.
Und Nastassja aus unserem Kreisvorstand. Hallo.
Ja, nachdem wir beim letzten Mal mit Stefan Gelper über ihn und seine Arbeit und darüber, wie man sich bei den Bündnisgrünen hier in Pankow engagieren kann, gesprochen haben, geht es heute um Europa und den anstehenden Europawahlkampf.
Und da freuen wir uns natürlich, dass du, Sergej Lagodinsky, unser Pankower Kandidat für die Europawahl, heute unser Gesprächspartner bist. Schön, dass du da bist. Hallo Sergej.
Schön, danke für die Einladung.
Ja, du bist auf Platz 12 der grünen Europaliste. Herzlichen Glückwunsch nochmal.
Danke sehr.
Und hast damit gute Chancen, tatsächlich auch einen Sitz im Europaparlament zu bekommen. Und bevor wir darauf näher eingehen und zu deiner Kandidatur und auch zum Europawahlkampf sprechen, würden wir uns gerne vorher nochmal mit deiner Person beschäftigen.
Ich bin gespannt.
Stell dir einfach vor, dein bisheriger Lebensweg ist ein Buch. So, wie wäre dann der Titel dieses Buches?
Ach Gott, ein langer Weg zu einem spannenden Leben.
Das ist ein schöner Buchtitel.
Ja.
Dann sag doch mal, wenn wir jetzt noch einen Klappentext sozusagen dazu hätten, warum ein langer Weg?
Nein, ich glaube, wir haben alle, wir legen ja alle einen langen Weg zurück. Egal wie alt man oder Frau ist, ist das ja im Leben immer so ein bisschen schwierig, erstmal überhaupt dazu zu kommen, was sind denn die Ziele? Was ist das, was uns bewegt? Ja? Bei mir zumindest habe ich so das Gefühl, dass ich schon so mindestens drei verschiedene Leben durchlebt habe, weil ich bin ja in der Sowjetunion aufgewachsen, also eigentlich in einem ziemlich geschlossenen System. Da habe ich wirklich geglaubt, dass alle Menschen im Westen hier auf der Straße leben, außer wenn sie reich geboren sind, und dass sie hungern müssen. Und ich war so froh und stolz, dass ich in der Sowjetunion geboren bin. Also das war sozusagen mein erstes Leben. Bis dann Perestroika kam und dann kam dieser Wandel und diese Öffnung des Landes, und das war total spannend. Da war ich 12, 13, und das ist natürlich total prägend für jemanden aus der Sowjetunion. Da waren wir ja sowieso viel früher so politisch reif in der Situation. Und dann kam irgendwann eben die Auswanderung nach Deutschland, und ab da lebt man ja sowieso ganz anders, weil da kämpft die Familie, kämpfen die Eltern mit ganz anderen Herausforderungen, gerade als Zuwanderer, Zuwanderin, überhaupt erstmal Deutsch zu lernen, sich irgendwie zu etablieren, auch zu schauen, dass im Familienumfeld Menschen nicht diskriminiert werden oder dass man ihnen überhaupt ein bisschen unter die Arme greift, weil sie eben älter sind und nicht alles gleich verstehen und erfassen. Und das war für mich und für meinen Bruder natürlich eine große Aufgabe, die spannend ist, die einen auch sehr schnell integriert in die Gesellschaft, aber die natürlich auch Spuren hinterlässt. Und das ist ja auch kein einfaches Leben in den ersten Jahren in einem fremden Land. Ja. Das sind meine drei Leben, also der lange Weg. Und irgendwann fragt man sich ja, wofür ist dieser Weg? Und für mich ist die Antwort erst einmal für die Mitmenschen. Und nicht nur in meinem unmittelbaren Umfeld, sondern ich möchte gerne mit Menschen teilen, das, was ich gelernt habe aus diesen drei Leben. Und auch für sie es einfacher machen vielleicht. Ja, diejenigen, die jetzt nach Deutschland kommen oder in Deutschland schon lange leben. Vielleicht habe ich eben irgendwelchen Perspektiven dadurch, dass ich das eben dreimal durchlebt habe, die andere Menschen nicht haben, und ich kann ihnen dadurch helfen.
Und du hast dir ja auch deine ersten Brocken Deutsch, habe ich gelesen, selber beigebracht. Also mit 17 Jahren bist du hierher gekommen und hast du dann auch erstmal in einem Übergangslager oder wie sich das nennt?
Flüchtlingsunterkunft in Schleswig-Holstein damals haben wir gelebt, und das Problem war, dass das eine große Welle war. Das war Ende 93 und ich war fast 18, als wir nach Deutschland kamen. Und da hieß es erst einmal, ja, einen Sprachkurs würde man kriegen, aber man müsste dann so 8 Monate bis 12 Monate warten. Und da haben wir gesagt, auch meine Eltern waren schockiert, weil natürlich so ein bisschen bildungsfixiert, das darf doch nicht wahr sein, dass unsere Kinder erst einmal nicht auf die Schule gehen. Und dann habe ich einfach angefangen mit dem Lehrbuch Deutsch zu lernen. Und ich muss sagen, ich hatte wirklich Glück, dass ich in Schleswig-Holstein, in Norderstedt, vor Ort von Hamburg, eben ein Gymnasium gefunden habe, wo der Schulleiter gesagt hat, okay, Sie sprechen kaum Deutsch, aber Sie sprechen Englisch und Russisch und lernen Deutsch, ja, versuchen eben Deutsch zu lernen. Wir nehmen Sie gleich in die 12. Klasse auf. Das war natürlich ziemlich schwierig, aber es hat sich absolut gelohnt, weil das ist wie ins kalte Wasser springen. Und wenn das Umfeld eben verständnisvoll ist und unterstützend ist, und das ist etwas, was ich daraus gelernt habe und das, was ich auch für viele junge Leute, die jetzt nach Deutschland kommen, wünsche, dann geht es. Mhm. Ja? Und dann weißt du, du bist nicht alleine und es ist schwer und man muss nicht jedes Wort verstehen, aber irgendwann kann sich das ergeben. Und bei mir hat sich das ergeben und da bin ich wirklich dankbar für Menschen, die mir das ermöglicht haben.
Und damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch ein besseres Bild von dir bekommen und dem, was du so machst, vielleicht könntest du einmal kurz die wichtigsten Stationen, seitdem du nach Deutschland gekommen bist, erläutern.
Okay.
Also wirklich nur anreißen, dass wir so eine Idee bekommen, okay. Wer bist du und was machst du?
Also die erste Station war Flüchtlingsheim und eben Abitur 2 Jahre später, zweieinhalb Jahre später, dann schon in Kassel. Nach dem Abitur habe ich dann entschieden, auch informiert durch meine Erfahrungen Jura zu studieren. Das habe ich in Göttingen gemacht. Nach dem Studium in Göttingen habe ich gearbeitet kurz im Völkerrechtsinstitut, auch dort an der Uni, und dann ein Stipendium bekommen für Harvard, wo ich dann Public Administration studiert habe. Das ist ein Masterstudiengang, ein Magisterstudiengang, was eben an der Grenze zwischen Verwaltung und Politik liegt. Und natürlich, das war ein tolles Erlebnis, eine tolle Erfahrung, eben in Harvard diese 2 Jahre mitzunehmen. Und nach meiner Rückkehr habe ich dann politisch gearbeitet, promoviert, publizistisch, aktiv auch in der jüdischen Gemeinde hier in Berlin, um Transparenz und gegen Ansätze von Korruption gekämpft, seit vielen Jahren. Und eben auch mich hier bei den Grünen engagiert, in Pankow, eine Zeit lang auch sogar Vorsitzender bei Grünen gewesen. Und jetzt sitzen wir hier.
Und jetzt bist du unser Kandidat für Europa. Bevor wir thematisch eintauchen, nochmal die Frage, wie wird Mann bzw. Frau eigentlich Kandidatin für die grüne Europawahlliste?
Oh, das ist eine gute Frage.
Ja, also technisch gesehen. Ne?
Okay, na, erst einmal muss man überhaupt sich zugestehen, dass man es überhaupt will und kann. Ja, aber technisch gesehen, das ist ja eine Bundesliste, ja, Bundesparteiliste. Das ist nicht so wie im Bundestagswahlkampf, wo eben auch persönlich Menschen gewählt werden können, so wie hier bei uns in Pankow eben Stefan Gelbhaar letztes Mal auch persönlich mit der Erststimme gewählt werden konnte. Bei der Europawahl wählt man nur Parteien und die meisten Parteien in Deutschland haben Bundeslisten. Die Ausnahme ist die CDU, die haben Landeslisten. Und das bedeutet, man muss irgendwie Menschen auf diese Bundeslisten nominieren und das macht dann Parteitag, ne? Die Bundesdelegiertenkonferenz, die bei uns letztes Jahr in Leipzig stattgefunden hat. Und das muss man dann vorbereiten. Also irgendwann erklärt man oder Frau, ich möchte gerne als Kandidatin gelten. In manchen Bundesländern werden dann die sogenannten Voten vergeben, also dass die Mitglieder in einem Bundesland sagen dann, das ist unsere Kandidatin. Zum Beispiel in Baden-Württemberg wurde das gemacht, da gibt es einen Mann und eine Frau, die eben mit einem Votum in diesen Parteitag gegangen sind. In Berlin hat man sich entschieden, keine Voten zu vergeben und hier gab es mehrere Berlinerinnen und Berliner, die sagten, wir legen los. Wir versuchen Menschen zu überzeugen und das macht man durch Treffen, durch viel Reisen vor dem Parteitag auch. Also ich war in Freiburg und in Konstanz und in Hildesheim. Also man versucht sozusagen, sich bekannt zu machen mit den eigenen Ideen und so ein bisschen mit eigenem Programm. Und dann hält man oder Frau eine Rede und mit dieser Rede versucht die Kandidatin oder der Kandidat eben Menschen auf dem Parteitag zu überzeugen. Bei mir hat es dann für Platz 12 gereicht und ich bin auch dankbar für das Vertrauen.
Ja, und die Rede kann man sich auch online angucken, für alle, die es interessiert.
Genau,
aber
das
vielleicht
steht auch auf YouTube, wie alle reden.
Genau, und vielleicht jetzt nochmal für uns, was hat dich motiviert? Also was hat dich dazu angetrieben, dich zu bewerben? Was war da so der eine Moment oder gab es viele Momente, die im Endeffekt zu der Entscheidung geführt haben?
Na, ich beschäftige mich ja schon lange mit der europäischen Politik, mit der transatlantischen Politik. Ich bin eigentlich in meinem normalen Leben, sage ich mal, ja, also in meinem Beruf leite ich das Referat EU-Nordamerika und die Türkei bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Das mache ich jetzt schon seit 7 Jahren. Gott, schwer zu glauben. Und das bedeutet, dass ich eben für 7 Büros zuständig bin, die wir haben in verschiedenen europäischen Ländern, in Washington und in Istanbul. Und das hat mir auch diese Möglichkeit gegeben, so ein bisschen lebensnah zu sehen, was in Europa passiert. Und wir haben eben ein Büro in Warschau und wir haben ein Büro in Prag mit Zuständigkeit für Ungarn. Ich kenne Menschen, die betroffen sind von diesem Rollback, wie das so schön heißt, aber gar nichts Schönes bedeutet. Ja, also von den Rückschritten bei unserer Demokratie in unserem demokratischen System. NGOs, die, also Nichtregierungsorganisationen aus Ungarn, die nicht mehr über Feminismus sprechen können, Frauen in Polen, die gegen Abtreibungsverbote demonstrieren müssen, Richterinnen in Polen, die betroffen sind von diesem neuen System, wo Richter überwacht werden, durch Disziplinarverfahren gezogen, wenn sie nicht genehme Urteile fällen. Und das ist etwas, was natürlich einen prägt, wenn du ständig persönlich auch mit diesen Menschen zu tun hast. Und ich fange jetzt nicht an, darüber zu sprechen, was wir in Istanbul erleben. Ja, das ist ja ganz klar, das ist sozusagen das Ende der Fahnenstange, wohin die Veranstaltung gehen würde. Und das ist natürlich etwas, was sehr motiviert. Das motiviert, alles zu tun, alles in unseren Möglichkeiten zu tun, um diese Entwicklung zu stoppen. Und das war sozusagen die Initialzündung für mich, warum ich mich überhaupt mit dem Gedanken befasst habe, auch politisch aktiv zu werden, weil ja, als Mitarbeiter einer politischen Stiftung, wir können viel machen. Aber ich habe das Gefühl, in der heutigen Situation ist es wichtig, sich politisch zu engagieren. Und das sehen wir ja auch hier in Pankow. Ne? Wir haben plötzlich total viele Neumitglieder, die für sich die Schlussfolgerung gezogen haben, so weiter geht's nicht, wir wollen intervenieren, politisch intervenieren. Und das war ihre Entscheidung, so machen sie es. Und für mich, ich war ja schon in der Partei, was kann ich ja noch tun? Für mich war dann die Entscheidung, okay, dann machen wir den nächsten Schritt, dann will ich auch aktiv mitgestalten. Mhm. Und das hat mich geprägt. Aber natürlich, es geht ja nicht nur um Demokratie, es geht um viel mehr Themen, um die Ausgestaltung der Digitalisierung. Ja, was machen wir da? Um Innovation. Wie können wir Innovation mit Bürgerrechten und Digitalisierung zusammendenken und Ökologie und natürlich Klimawandel. Das sind alles Themen, die alle total bewegen und mich natürlich auch vor dem Hintergrund auch meiner Lebenserfahrung in der Sowjetunion, diese Unfreiheit, die ich damals erfahren habe. Ich will nicht, dass diese Zustände hier sich wiederholen und ich bin bereit, alles dagegen zu tun.
Da würde ich konkret einhaken, denn ich habe deine Rede in Leipzig auch gehört und du hast gefordert, Europa dürfe nicht nur eine Währungs- oder Verteidigungsunion sein, sondern auch eine Rechtsstaatsunion. Was genau schwebt dir da vor?
Na, wir haben erstmal ein grundsätzliches Problem, das muss man schon sagen, mit dieser Europäischen Union, die ja eigentlich als eine Antwort auf die vielen Kriege, die wir hatten, ne, und Unrechtszustände, die wir hatten in Europa, geschaffen wurde, aber der Weg dahin zu diesem Gegenmodell führte damals über, sagen wir so, marktwirtschaftliche Mechanismen. Ja, wenn wir jetzt über Europa sprechen und auf die Verträge schauen, ja, die damals auch beschlossen wurden, wir haben ja die 4 europäische Freiheiten, Grundfreiheiten, und die sind Freiheit des Kapitalverkehrs, der Freiheit der Arbeitnehmerin, des Arbeitnehmerinnenverkehrs, Niederlassungsfreiheit, was ja auch eigentlich unternehmerisch sozusagen gestaltet ist. Was uns fehlt, ist sozusagen die Grundfreiheit als Freiheit. Ja? Also Demokratie als Rechtsstaatlichkeit. Und das ist ein Defizit, was sehr schwer ist, im Nachhinein zu beheben. Und deswegen wird es keine Pauschallösung geben. Wir werden die Verträge nicht neu verhandeln können. Wir müssen nach Wegen suchen, wie wir im Rahmen der jetzigen Verträge Veränderungen vollziehen können. Meine Vorschläge sind zum Beispiel, die stehen jetzt auch im Wahlprogramm, ist etwa eine Kommission zu haben, die sich ständig damit befasst, wie der Stand der Rechtsstaatlichkeit und der Demokratie ist in allen Staaten. Es geht nicht darum, nur Polen und Ungarn oder Italien jetzt auch, ne, unter die Lupe zu nehmen, sondern es muss eine Routine werden, im besten Sinne dieses Wortes, dass wir jedes Jahr oder alle zwei Jahre eben feststellen, okay, in Deutschland gibt es ein Problem zum Beispiel mit Konzentration der Medien auf der Regionalebene. Ja, also wenn man nach Erfurt geht, werden wir sehen, drei Zeitungen, aber die gehören alle eigentlich einer Gruppe, Funke. So, das ist doch eigentlich eine Stallvorlage für die Übernahme, ja, wenn da Politikerinnen und Politiker an die Macht kommen, die das gerne ausnutzen würden. Hier gibt es ein Problem, ein Defizit. Was machen wir dagegen? Ja, und so Schritt für Schritt, das wird keine sozusagen glorreiche, große Idee, kein großer Wurf werden. Wir müssen Schritt für Schritt das für uns erkämpfen und auch unsere Demokratien, die sich ja noch als Demokratien verstehen, so ein bisschen resilient machen, ne, widerstandsfähig machen für die Zeiten, wo es vielleicht doch dazu kommt, dass eine AfD in irgendeinem Bundesland vielleicht, Gott behüte, an der Macht ist. Ja. Oder was noch schlimmer wäre, sozusagen auf der Bundesebene, aber ich glaube, also da will ich jetzt den Teufel nicht an die Wand malen. Also solche Sachen. Dann können wir natürlich auch darüber reden und müssen darüber reden, wie wir die Grundrechte, wir haben ja eine Grundrechtscharta, ne, Grundrechtsverfassung sozusagen auf der europäischen Ebene. Ja. Das hat damals Fischer noch durchgeboxt.
Joschka Fischer.
Joschka Fischer, der ehemalige Außenminister, der grüne Taxifahrer. Und das Problem aber ist bei diesen Grundrechten, die gelten nur in sehr engen, unter sehr engen Umständen. Das heißt, es gilt nur bei der Umsetzung des EU-Rechts oder es gilt nur, wenn es um EU-Organe geht. Aber das ist ja nicht das Problem. Das Problem ist, wir haben Regierungen wie in Ungarn, die hochproblematische, um nicht zu sagen menschenrechtswidrige Entscheidungen treffen gegen ihre eigenen Bürgerinnen und Bürger. Und da müssen wir intervenieren können. Das heißt, wir müssen diese Grundrechtscharta weiterentwickeln, sie öffnen. Und da muss man nach Wegen suchen, eben Länder dafür zu gewinnen, um diese Grundrechtscharta zu öffnen. Mhm. Also so, das sind einige Beispiele. Aber das sind Beispiele, die jetzt, ne, also ich weiß nicht, ob die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt vielleicht sogar abgeschaltet haben. Ja, jetzt kommt ein Jurist und erzählt uns irgendwelche trockene Sachen. Aber das ist der Punkt. Das hört sich vielleicht trocken an, aber irgendwann betrifft es uns alle. Und wir müssen alles tun, dass wir nicht irgendwann dastehen. Und nicht mal dieses Europa, das wir haben, kann uns helfen.
Ich glaube, die EU ist auch ein sehr kompliziertes Konstrukt und viele Dinge sind juristisch genau festgelegt und müssen sich für die Laien auch etwas trockener anhören. Aber im Grunde genommen ist die EU ja auch das größte Friedensprojekt, das Europa je erlebt hat. Mhm. Und du hast gesagt, Europa ist nie fertig. Also Europa ist sinngemäß eine Baustelle. Und eine dieser Baustellen wäre zum Beispiel die EU-Charta aufzubauen in Richtung Rechtsstaatsunion.
Ja, ich würde das sogar vielleicht nicht nur als Baustelle verstehen, sondern als Mensch, ja, also wie wir Menschen, wir entwickeln uns doch ständig, ja, das wäre doch blöd, wenn wir schon im Alter von 20 oder von 30 Jahren schon fertig sind. Na, natürlich nicht, wir erleben was Neues, wir stellen neue Herausforderungen fest und müssen uns diesen Herausforderungen anpassen. Und genauso, ja, wie mit Kindern, weil die Eltern müssen ihre Kinder auch fit machen für neue Risiken, neue Herausforderungen. Das ist, die EU ist unser Kind, ja, mhm, unser gemeinsames Kind. Insofern wäre es ja blöd, wenn wir sagen würden, wir sind total stolz darauf, was wir erreicht haben und das bleibt jetzt so. Nein, natürlich sind wir für ein neues Europa im Sinne von, wir wollen dieses Europa weiter verbessern.
Wie wichtig ist unter diesem Gesichtspunkt die Europawahl? Also wir erleben ja immer wieder das Phänomen, dass bei Europawahlen die Wahlbeteiligung viel niedriger ist. Dieses Mal kommt es eigentlich auf jede Stimme an, ist mein Gefühl.
Es wird auf jede Stimme ankommen. Natürlich sagen jetzt alle, das ist die Wahl, die wichtigste Wahl seit Jahren. Das haben wir schon vor 5 Jahren gesagt. Also ich glaube, wir müssen hier auch ehrlich und präzise sein. Diese Wahl ist aus meiner Sicht aus einem Grund wichtig. Uns läuft die Zeit davon. Uns läuft die Zeit davon, zum Beispiel den Klimawandel zu stoppen. Wenn wir jetzt noch 5 Jahre verschenken, auch auf der europäischen Ebene, dann kommen wir nie unter diese 2-Grad-Hürde, die wir uns festgelegt haben, wo wir die Erderwärmung noch stoppen können oder zumindest noch unter Kontrolle halten können. Das Gleiche bei Demokratie, bei demokratischen Fragen. Uns läuft auch da die Zeit davon. Wenn wir jetzt nicht Einhalt bieten können gegenüber den neuen autoritären Regierungen in der EU oder auch gegenüber Russland oder Ankara, dann werden wir in 5 Jahren ganz schlimm aussehen, auch als Europa. Und deswegen, also ich bin keiner, der sozusagen wie ein Kaninchen vor der Schlange, vor diesen AfDs und Le Pens dieser Welt steht. Sie werden nicht die Mehrheit bekommen. Das ist klar. Die werden eine stärkere Kraft werden bei dieser Wahl. Aber das ist doch nicht der einzige Grund, warum zum Beispiel Menschen und Wählerinnen und Wähler die Grünen wählen sollen. Die sollen die Grünen wählen, weil sie Grüne sind und nicht, weil sie gegen die AfD sind. Mhm. Wir sind gegen Plastik, damit wir nicht mehr Plastik als Fische haben irgendwann. 2050 ist die Prognose, ne, dass wir im Meer mehr Plastik als Fische haben. Wir sind gegen die Erderwärmung und wir sind für eine innovative, grüne Transformation in dieser Gesellschaft, die aber sozial verträglich ist. Das sind unsere Angebote an Menschen und deswegen soll man zur Wahl kommen. Weil diese Angebote müssen wir jetzt in Angriff nehmen und nicht noch 5 Jahre warten.
Ja, man hört den Wahlkämpfer raus. Du bist schon mittendrin im Wahlkampf, während der bei uns gerade anrollt. Und ja, wir loslegen jetzt in diesen Tagen. Ging es bei dir wahrscheinlich schon vor einer Weile los, schon vor der Wahl, wie du ja eben erzählt hast, also vor der Wahl auf die Europaliste.
Ja, es kommt schon so langsam in Schwung. Also noch ist es nicht so, wie man es im Mai wahrscheinlich erwarten würde, da ist mein Kalender schon voll. Aber ich war schon in Brandenburg bei Wahlveranstaltungen, ich war in Hamburg bei Wahlveranstaltungen. Also ich hatte schon den ersten Vorgeschmack der Diskussionen, die uns jetzt bevorstehen.
Ja, und wie sieht der Wahlkampf bei dir konkret aus? Also wie gestaltet sich so ein typischer Wahlkampftag?
Ach, frag nicht. das ist natürlich schwierig, wenn jemand auch noch arbeitet. Zu sagen, ich werde meinen Job reduzieren ab nächsten Monat und dann auch Urlaub nehmen dafür. Aber grundsätzlich natürlich muss man schauen, hat man Menschen, mit denen man zusammen arbeiten kann. Also es gibt ein kleines Team hier in Pankow, es gibt Menschen in Hamburg, die mit mir so ein paar Ideen durchgehen und unterstützend arbeiten. Und natürlich ist Kreisverband Pankow da auch an vorderster Front. Das ist natürlich etwas, wofür man nur dankbar sein kann, dass hier so ein Netzwerk an Menschen existiert, die das einfach so machen. Ja, die werden ja nicht Posten kriegen. Die machen es aus Überzeugung und sie wollen was machen. Und da habe ich manchmal sogar schlechtes Gewissen, dass ich es einfach nicht dazu komme, physisch nicht dazu komme, mit allen von denen persönlich zu sprechen und das Gefühl zu vermitteln, die werden absolut wahr und ernst genommen. Und wir sind alle total dankbar dafür, dass wir uns gegenseitig haben.
Ich glaube, im Gegenzug sind natürlich auch die Leute in Pankow dankbar oder freuen sich, einen eigenen Kandidaten fürs Europaparlament zu haben. Das motiviert natürlich nochmal gesondert, wenn man eine Person hat, für die man Wahlkampf machen kann.
Und wir sind sogar 2.
Ja,
ne? Wir haben ja noch Jannik Feuerhahn, der ein bisschen weiter hinten auf der Liste ist, aber auch ein Pankower ist. Also Pankow war dieses Mal ja wirklich erfolgreich, muss ich sagen.
Genau, und ziehen alle an einem Strang.
Das ist ein gutes Stichwort. Wenn du jetzt für Pankow ins Europaparlament einziehst, wie viel Pankow kannst du dann nach Brüssel bringen, beziehungsweise wie viel Europa bringst du zurück nach Pankow?
Ja, genau. Das ist ja genau der richtige Punkt. Ich glaube, viele Menschen gehen davon aus, wir müssen nach Brüssel gehen, um in Brüssel dies und das zu machen. Und das ist ja absolut richtig. Aber viel wichtiger für mich ist Europa zurückzubringen zu den Wählerinnen und Wählern. Und da haben wir tatsächlich ein strukturelles Problem, weil im Gegensatz zum Bundestag haben wir im Europaparlament sehr wenig Zeit für die Arbeit in den Ländern, wo man gewählt wurde. Nach dieser Wahl zum Beispiel, ich habe mir einen Kalender, Sitzungskalender schon mal angeguckt, für den Fall, dass ich gewählt werde. Wir haben im August eben eine Pause, ja, Sommerpause, aber ansonsten gibt es keine einzige Woche, wo die Abgeordneten Zeit hätten, in Deutschland zum Beispiel zu arbeiten. Wenn man nur ständig in Brüssel oder in Straßburg sein bei Sitzungen. Und das ist natürlich, dann müssen wir halt am Wochenende oder an Freitagen hier sein. Also mir ist wichtig, und das ist ein ganz wesentlicher Punkt für mich, Europa sind nicht Institutionen und Europa ist nicht Brüssel. Europa sind Menschen. Und alles, was wir tun, politisch tun, kommunikativ tun, muss für Menschen da sein. Und das bedeutet, dass wir eben viel zurückkommunizieren müssen und erklären müssen, was machen wir da eigentlich und dass wir hier sind. Und das ist ja nicht so, dass ich nur Pankow habe. Wie gesagt, wir haben ja in Berlin keine offiziellen Zuständigkeiten. Pankow bleibt sozusagen mein Lieblingsbezirk, ich bin hier Mitglied, aber ich mache jetzt schon Wahlkampf auch in Brandenburg oder in Hamburg. Und da müssen wir schauen, dass wir möglichst viel abdecken und für Menschen da sind, um zu erklären. Und damit nicht diese Märchen entstehen, ja, oder Verschwörungstheorien entstehen über Brüssel und über die EU, die ja hier sehr weit verbreitet sind.
Bürgernähe, Bürgerferne.
Bürgernähe ist absolut richtig. Wir müssen natürlich auch Menschen erklären, wie zum Beispiel wie transparent das Europäische Parlament ist. Viel transparenter als Bundestag. Ja, also wir haben gerade jetzt übrigens ein grüner Erfolg auch durchgesetzt, dass Menschen, die an Legislativvorhaben in Brüssel arbeiten, im Parlament, sie müssen offenlegen, mit welchen Lobbyisten sie sich treffen, wann, während sie an diesem Vorhaben arbeiten. Und das ist etwas, was man hier im Bundestag, wir haben nicht mal ein Lobbyregister hier im Bundestag. Also wir haben da ganz viel Positives zu erzählen, wir müssen es halt nur tun, hier vor Ort.
Ja, die Wahlen sind am 26. Mai und bis dahin haben wir noch einiges zu tun. Und da der Wahlkampf ja ehrenamtlich organisiert wird hier in Pankow, also sowohl organisiert vom Vorstand und umgesetzt von allen Mitgliedern im Grunde genommen und natürlich den ganzen Abgeordneten und Mandats- und Funktionsträgern, die wir haben. Aber wir brauchen immer noch mehr Unterstützung. Und jetzt, wo wir dich hier sitzen haben, hätten wir gern von dir so eine Art Aufruf an alle unsere Mitglieder. Wie kannst du sie dazu motivieren, dass sie zu uns kommen und mit uns für Europa kämpfen?
Erstens dieses Interview hoffentlich hat schon ein bisschen motiviert. Wenn nicht, dann haben wir alle drei schlechte Arbeit gemacht. Aber es ist nun wirklich so, alleine bringt ein Kandidat oder eine Kandidatin nichts. Ja, das ist ja ein Produkt, ein Ergebnis der Gemeinschaftsarbeit. Und diese Arbeit müssen wir mit jemandem zusammentun. Und deswegen wären wir super dankbar und super froh, nicht nur dankbar, das macht ja auch Spaß, ja, es macht ja auch Spaß zusammen, meldet euch, wenn ihr Mitglieder der Partei seid, meldet euch beim Vorstand, meldet euch bei mir und wir machen den coolsten Wahlkampf, den wir seit Jahren hier gehabt haben, weil wir haben so viele neue Mitglieder und die bringen alle ihre neuen Ideen mit und wer kein Mitglied ist, ist ja auch kein Problem. Kommt trotzdem vorbei, macht mit. Vielleicht sagt ihr am Ende, wir wollen Mitglied werden. Vielleicht auch nicht, aber wir haben wirklich Riesenspaß zusammen und wir ziehen es durch und am 26. hoffentlich haben wir ein gutes Ergebnis. Ja, wir wollen mehr Demokratie in der EU und wir wollen ein gutes Europa. Das ist das Ziel.
Dafür drücken wir alle die Daumen.
Packen wir es an.
Ja. Jetzt so zum Ende des Podcasts wollen wir dich noch ein bisschen was Persönlicheres befragen.
Genau, und zwar die erste Frage, mit welchem oder welcher Politikerin würdest du, wenn du es dir aussuchen dürftest, gerne in den Urlaub fahren?
Oh Gott, mit keinem. Ich will nichts mit Politik zu tun haben in meinem Urlaub. Nein, die Politikerinnen und Politiker bleiben zu Hause und in den Urlaub. Ich habe bessere Kandidatinnen und Kandidaten dafür.
Fair enough. Verstehe. Aber angenommen, du wärst ein Drehbuchautor. Oder Regisseur. Welche Geschichte oder auch wessen Geschichte würdest du wirklich gerne mal verfilmen?
Ich finde die Geschichte von diesem grünen Taxifahrer Fischer finde ich gar nicht so uninteressant und irgendwie bisher noch nicht verfilmt. Wie jemand aus dieser alternativen Szene ja, zu einem Außenminister wird und dann wiederum zu einem Intellektuellen. Das finde ich ganz spannend, weil da so viele verschiedene Leben auch von ihm durchlebt worden sind. Das ist immer spannend.
Nächste Frage. Worüber kannst du herzlich lachen?
Über die AfD.
Du kennst Brüssel vielleicht schon ein bisschen, wirst es hoffentlich noch näher kennenlernen, aber es gibt ja ein ganz berühmtes Wahrzeichen in Brüssel. Weißt du, welches ich meine?
Ja, der pinkelnde Junge, oder? Ja,
Mannequin Piss.
Ja, ja, ja.
Und dieser wird von Zeit zu Zeit verkleidet. Wie würdest du Mannequin Piss gern mal verkleiden?
Machen wir einen Trump aus ihm.
Einen Donald Trump?
Yes.
Okay.
Okay.
Ja. So, jetzt haben wir noch ein paar Autovervollständigungsfragen für dich.
Mhm. Der letzte Kinofilm, den ich gesehen habe, hieß?
Eine Serie. Ich bin leidenschaftlicher Netflix- und Amazon-Gucker.
Auch spannend.
Das muss ich schon sagen. Dirty John. Also das ist eine Serie über Betrüger eigentlich, einen realen Betrüger. Sehr spannend. Ich finde insgesamt diese Serienformate total spannend, weil die in die Länge ziehen, was sonst in einer Stunde verpackt wird.
Meine absolute Lieblingsgeschmackskombination ist?
Süß-sauer.
Also kein Ei mit Tabasco oder so.
Nee.
Eine Welt ohne Twitter wäre für mich?
Langweilig.
Also Twitter ist wichtig für dich, auch in
ja, ich gehöre nicht zu der Fraktion, die zurückschrecken vor sozialen Medien. Die müssen wir vielleicht regulieren, aber verlassen, finde ich, muss nicht sein.
Europa bedeutet für mich?
Vielfalt und Zukunft.
Danke, Sergei.
Toll, danke euch.
Ja, auch von mir herzlichen Dank. Das war ein schönes Schlusswort.
Und wenn ihr Wünsche, Anregungen oder Kritik an diesem Podcast habt, schreibt uns gerne. Wir haben eine E-Mail-Adresse dafür, podcast@grüne-panko.de. Vielen Dank, Sergei.
Ja, super.
Und viel Glück im Europawahlkampf.
Auf in den Wahlkampf.
Jo. Genau, ciao. Auf geht's.
Danke,
tschüss.